NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. Januar 1911. Die Uraufführung der Oper Der Rosenkavalier von Richard Strauss.
Die Rose ist aus Silber, aber sie hat einen starken Geruch, ganz wie lebendige. Der junge Graf Octavian übergibt der noch jüngeren Sophie eine Silberrose. Unvergleichlich silbrig, ohrenkitzelnd klingen dazu die kostbar fremdartig tröpfelnden Akkorde, ganz wie das persische Rosenöl, das aus der künstlichen eine überwirkliche Rose macht, schöner als jede echte. Es ist dies ein Schlüsselmoment der Oper, die die erfolgreichste Oper des 20. Jahrhunderts werden sollte. Die Übergabe der silbernen Rose im zweiten Akt des Rosenkavalier. Ein hochnobler Brauch der Brautwerbung. Ein magischer Moment, zu schön, um wahr zu sein. Wir befinden uns im Wien der Maria Theresia in den 1740er Jahren und genauer im Salon eines reichen Mannes, der reich geworden ist als Waffenlieferant seiner Majestät. Heiraten soll nun die blutjunge Sophie den adligen, aber grobianisch geilen Herrn Ox von Lerchenau. Ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, junges Geld gegen alten Adel. Die Sache geht aber schief, denn hier verliebt sich der Brautwerber in die Braut und umgekehrt. War, was man Liebe auf den ersten Blick nennt, je so fein formuliert, zugleich so klangsinnlich komponiert zu hören gewesen? Die Begegnung zwischen Sophie und Octavian im zweiten Akt dieser Komödie für Musik geriet tatsächlich unerhört. Auch die Begegnung ihrer beiden Schöpfer war ein bisschen ein Mirakel. Richard Strauss, mit nicht einmal 40 schon eine Weltberühmtheit der deutschen Musik, der Komponist wirkungsmächtiger symphonischer Dichtungen und der Skandaloper Salome, Strauss war dem 10 Jahre jüngeren österreichischen Literaten, Dramatiker und Feingeist Hugo von Hofmannsthal in Berlin 1899 eher flüchtig begegnet. 10 Jahre danach dann die erste Zusammenarbeit an der düster archaischen Tragödie Elektra. Schon im März 1906 aber beschwört Strauss den verehrten Herrn von Hofmannsthal:
Jedenfalls bitte ich Sie dringend, mir in allem Komponierbaren von Ihrer Hand das Vorrecht zu lassen. Ihre Art entspricht so sehr der meinen. Wir sind füreinander geboren und werden sicher Schönes zusammen leisten, wenn Sie mir treu bleiben.
Und 2 Jahre später:
Sie sind der geborene Librettist.
Das war er wohl. Auch das hochfliegende Wort, man sei als Komponist und Dichter füreinander geboren, kann man im Rückblick auf 6 gemeinsame Opern gelten lassen. Doch dass die Art des hypersensiblen Österreichers Hofmannsthal und des bodenständig bajuwarischen Erfolgsgenies Strauss sich sehr entsprochen hätte, diese Einschätzung lässt sich kaum halten. Strauss und Hofmannsthal, das waren Gegensätze, aber produktive.
Ich denke, dass diese beiden Menschen aufeinander getroffen sind und dann diese Werke geschrieben haben.
So denkt der Frankfurter Operndramaturg Norbert Abels.
Vielleicht basiert das Ganze auf einem produktiven Missverständnis. Aber am Ende klappt dieses Missverständnis ja doch ganz gut. Also Hofmannsthal hat jemanden gebraucht, dem er die eigene Sprache überantwortet hat. Strauss mit seinem wirklichen Hang zum Onomatopoetischen, zum Tonmalerischen, war ein wirklich adäquater Partner. Das hat Hofmannsthal sofort gemerkt.
Nach dem finsteren Schocker Elektra sollte nun etwas ganz anderes werden. Etwas Leichtes, Heiteres, Mozartisches. Eine Spieloper, ein helles Konversationsstück. An einem Wochenende im Februar 1909 hatte es bei Hofmannsthal gefunkt. Er schreibt nach Garmisch:
Ich habe hier in 3 Nachmittagen ein komplettes, ganz frisches Szenar einer Spieloper gemacht. Mit drastischer Komik in den Gestalten und Situationen, bunter und fast pantomimisch durchsichtiger Handlung. Gelegenheit für Lyrik, Scherz, Humor. 2 große Rollen für einen Bariton und ein als Mann verkleidetes, graziöses Mädchen. Zeit: Wien unter Maria Theresia.
2 Wochen später traf man sich in Berlin. Hofmannsthal hatte nicht mehr als das Personenverzeichnis auf die Rückseite einer Tischkarte geskribbelt, aber Straußens musikalische Fantasie sprang sofort darauf an. Und es beginnt, was im Briefwechsel der beiden höchst spannend nachzulesen ist, eine der faszinierendsten Kooperationen zwischen einem Dichter und einem Komponisten. Ein Work in Progress. Strauß kann die Textlieferungen aus Österreich kaum erwarten.
Mein lieber Herr von Hofmannsthal, Ihre Briefe sowie die ersten Szenen dankend erhalten, erwarte mit Ungeduld die Fortsetzung. Die Szene ist reizend, wird sich komponieren wie Öl und Butterschmalz.
Geschmiert wie mit Öl und Butterschmalz, so konnte Strauss komponieren, Hofmannsthal aber nicht dichten. Und derart fettige Vergleiche hätte er sich sowieso gespart. Ihrer beider Art entsprach sich eben durchaus nicht. So liest sich die Entstehungsgeschichte des Rosenkavalier auch als ein Ringen um den richtigen Ton und Humor.
Vergessen Sie nicht, dass das Publikum auch lachen sollte. Lachen, nicht lächeln und schmunzeln.
Die Handlung ließ Raum für beides. Wenn sich der Vorhang zum ersten Aufzug öffnet, sehen wir in das Schlafzimmer der piekfeinen Marschallin, im Bett mit dem 17-jährigen, schwer verliebten, knabenhaft eifersüchtigen Grafen Octavian. Und wer will, kann im Vorspiel die vorangegangene Liebesnacht ziemlich buchstäblich mithören, samt Höhepunkt. Eine Intimität, ein Skandalon. Fast fliegt es auf, als der Vetter Ochs von Lerchenau ins Schlafzimmer hereinrumpelt, Octavian sich flugs als Kammerzofe verkleiden muss, deren Jungmädchenscham nun wieder den Lerchenau heftig erregt, ein Provinz-Don Giovanni, der seine erotischen Eskapaden freimütig ausposaunt. Die feine Marschallin rümpft die Nase. Strauß komponierte es zupackend, mit Butterschmalz halt, und dem Dichter wurde es bang um den guten Geschmack.
Lieber Herr Doktor, noch eines. Erlauben Sie mir da ganz aufrichtig zu sein. In der Arie des Ochs störte mich ein Detail ganz ungeheuer. Die Zeile »Muss halt ein Heu in der Nähe dabei sein« ist nur in einem Ton, schauspielerisch ebenso wie musikalisch denkbar. Nämlich vertraulich plump, pfiffig, geflüstert, als eine dummschlaue Intimität zu der Marschallin, mit vorgehaltener Hand geflüstert, aber um Gottes Willen nicht gebrüllt. Dass er fortissimo brüllt »Heu«, hat mir geradezu einen Stich gegeben. Ich bitte vielmals, ändern Sie das.
Muss heute ein Heu. Er
änderte nicht. Der Ochs von Lerchenau brüllt, die Marschallin ist fein ironisch, der junge Graf so unsterblich verliebt in seine reife Freundin wie bei der nächsten Gelegenheit in die kleine Sophie. Und überhaupt ist die ganze Oper voller Figuren und Nebenfiguren mit Friseuren und Detektiven, armen Waisen, einem Tierhändler, einem italienischen Sänger, Notaren und Lakaien und alle sprechen, wie sie eben sprechen. Der Rosenkavalier ist ein sozialer Kosmos einer untergegangenen Welt. Und weil sie so Mozartkugelsüß klingt, diese ferne Welt, hat man das Stück schon für eine Operette gehalten. Tatsächlich, der Zuckergehalt dieser Musik ist hoch, nicht nur wenn ein italienischer Belkantist zwischendurch für Unterhaltung sorgt. Das Publikum der Uraufführung am 26. Januar 1911 im Königlichen Opernhaus Dresden, heute vor 105 Jahren, war verzaubert. Es kümmerte sich nicht um die Kritiker, die herausgefunden hatten, dass es im Maria-Theresianischen Wien den Wiener Walzer noch gar nicht gegeben hatte. Rosenkavalier-Sonderzüge der Reichsbahn fuhren zwischen Berlin und Dresden und bis zum Ende des Jahres war Strauss Hofmannsthals Komödie für Musik trotz des verlangten Riesenorchesters und Riesenensembles und dem Anspruch an erstklassige Sänger an 40 Bühnen im In- und Ausland zu sehen. Ein Welterfolg bis heute. Und immer noch gehört das Schlussterzett, nachdem der Ochs in einer rüden Wirtshausszene tüchtig blamiert worden ist und nur noch die drei Soprane auf der Bühne stehen, zu den magischen Momenten der Oper. Octavian, der zwischen der jungen Sophie steht, die er liebt, und der edlen Marschallin, die er irgendwie auch liebt. Alles zusammen geht nicht, wäre ein Traum, kann nicht wirklich sein. Noch bis zum Ende hatten Strauss und Hofmannsthal gerungen. Der Dichter fand seinen Text im Finale zu lang und zu flau und drängte auf Kürzung. Er hatte es seinen Freunden vorgelesen, die fanden den Schluss langweilig. Das aber ließ sich einer wie Strauss nicht mehr nehmen.
Lieber Herr von Hofmannsthal, Ihren Brief habe ich natürlich nicht leicht genommen. Dass es beim Vorlesen abflaut, ist klar. Dass der Musiker dagegen an dem Schluss, wenn ihm überhaupt etwas einfällt, gerade seine besten und höchsten Wirkungen erzielen kann, dies zu beurteilen, können Sie beruhigt mir überlassen. Ich bin nahezu fertig und ich glaube, dass mir das letzte Drittel glänzend gelungen ist.
Am Ende kann die Marschallin ihren jungen Geliebten loslassen, so wie sie es sich vorgenommen hatte, wenn der Moment kommen würde. Sie hatte es kommen sehen, dass ihr Glück vergänglich sein würde, wie alles vergänglich ist, weil man die Uhren nicht anhalten kann.
Manchmal stehe ich auf mitten in der Nacht.
Norbert Abels.
Manchmal stehe ich auf
und halte die Uhren alle an. Da kommt Strauss zunächst mal auf den ganz simplen und einfachen Einfall Stille. Und dann heißt es am Schluss über die Zeit, allein, wenn ich mich richtig erinnere, man muss sich auch vor ihr nicht fürchten. Sie ist auch ein Geschöpf des Vaters, der uns alle erschaffen hat.
Man muss sich auch vor ihr nicht fürchten.
Dass man sich vor der Zeit nicht fürchten muss, weil Gott, der große Uhrmacher, sie geschaffen hat und am Ende alles gut wird, so komponiert es Strauss. Aber wir heute können das nicht hören, ohne zu wissen, dass es nicht gut wurde. 3,5 Jahre nach der Uraufführung des Rosenkavalier begann der Weltkrieg. Hofmannsthal und Strauss zeigten mit ihrem erfundenen Wien von 1740 eine untergegangene Welt, der die Ahnung von ihrem eigenen Untergang schon eingeschrieben ist.
Manchmal stehe ich auf.
Wenn die Marschallin schlaflos die Uhren anzuhalten versucht, ist das auch ein etwas unheimliches Zeitzeichen.
Im Zeitzeichen erinnerte Holger Nolze an die Uraufführung der Oper Der Rosenkavalier von Richard Strauss am 26. Januar 1911. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.